MDR aktuell. Kekulés Gesundheitskompass.
Nach Attentaten wie zuletzt in Magdeburg, Aschaffenburg oder München heißt es oft, der Täter sei psychisch krank. Und tatsächlich leiden viele unter einer wahnhaften Schizophrenie, einer Form von Psychose. Doch sind psychisch Kranke wirklich gefährlicher als andere? Ich bin Susanne Böttcher, Redakteurin und Moderatorin bei MDR aktuell. Alle 14 Tage sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé, liefern dabei Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auch auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé.
Hallo, Frau Böttcher.
Ja, das ist heute ein Thema, vor dem ich großen Respekt habe, muss ich sagen, denn eins vorneweg, die Attentate der vergangenen Wochen werden ja häufig genutzt, um Stimmung gegen Ausländerinnen und Ausländer zu machen. Und genau das wollen wir eben nicht. Es geht in dieser Folge Kekulés Gesundheitskompass darum, zu informieren, einzuordnen und ein gewisses Verständnis für psychische Erkrankungen zu fördern und vielleicht sogar ein Fingerspitzengefühl für unser Umfeld zu schaffen. Wirft man einen Blick auf die Polizeistatistik, finden Angriffe eben nicht nur und nicht überproportional durch Ausländer statt. Also konzentrieren wir uns vornehmlich auf den Menschen und die Probleme mit der Psyche. Und Professor Kekulé, da gibt es eine Menge Begriffe, die in diesem Zusammenhang in den Raum geworfen werden. Und Sie, wie Sie es immer machen im Gesundheitskompass, geben uns Orientierung. Also ordnen wir es mal ein. Fangen vielleicht an bei der Schizophrenie. Das sind wirklich biochemische Prozesse, die da stattfinden.
Ja, also diese schweren Erkrankungen, schweren psychiatrischen Erkrankungen, da geht man heutzutage davon aus, dass da wirklich im Gehirn was, wenn ich mal so sagen darf, falsch geschaltet ist. Früher gab es mal so die Unterscheidung, die hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen weggemändelt, dass man gesagt hat, Neurosen sind Erkrankungen, wo die Psyche mit der Psyche was macht. Also da hieß die Regel immer, Psychisches wird durch Psychisches verursacht. Sagen auch Psychotherapeuten bis heute noch zum Teil. So Stichwort, in der Kindheit ist was schiefgelaufen. Da hat man irgendein Trauma erlebt, wenn wir jetzt unter anderem über Migranten reden, zum Beispiel auf der Flucht ein Trauma erlebt oder auch als Zeuge eines schweren Unfalls oder so. Und diese ganzen Erkrankungen, die häufig dann psychotherapeutisch behandelt werden, sind klassisch Neurosen. Also nach der klassischen Definition, so in der allerneuesten medizinischen Sichtweise, wird es ein bisschen in Frage gestellt, ob das ein eigenes Krankheitsbild ist. Aber wie es immer so ist, die Psychologen und die Mediziner kämpfen ja auch um die Fleischtöpfe der Krankenversicherungen. Und dann gibt es diese richtigen, sag ich mal, organischen Erkrankungen, wo man von Anfang an eigentlich sicher war, dass sie ein organisches Korrelat haben. Und die hat man bis vor kurzem als Psychosen bezeichnet und den den Neurosen gegenübergestellt, also die man unbedingt behandeln muss, wo der Mensch dann unter Umständen auch komplett so von Sinnen ist, dass er strafunfähig wird. Da ist der Klassiker eigentlich die Schizophrenie. Es gibt auch andere, vielleicht hat man schon mal gehört von manisch-depressiven Erkrankungen, also die sogenannten bipolaren Erkrankungen, die gehören auch noch in den Bereich. Und noch ein, zwei seltenere. Aber die Schizophrenie ist sozusagen das Flaggschiff der psychiatrischen Erkrankung schon immer gewesen. Kann man sich ja vorstellen, wenn einer echt anfängt zu spinnen, also glaubt, dass er Jesus ist oder Napoleon oder irgendwelche Stimmen hört oder Geister sieht oder ähnliches, dann ist er halt sozusagen im volkstümlichen Sinne verrückt. Und diese Verrücktheit, wie man das auch früher tatsächlich medizinisch genannt hat, das ist eigentlich die Schizophrenie.
Das heißt, es ist immer ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Das heißt, ein Mensch hört Stimmen und kann aber nicht mehr unterscheiden, bin ich jetzt durchgedreht oder wo kommen diese Stimmen her? Also so eine, wie soll ich denn sagen, so eine Einordnung des Ganzen findet durch das Hirn nicht mehr statt?
Ja, also das, wie das genau passiert ist, ist nicht so ganz klar. Also früher hat man eigentlich ziemlich klar gesagt, man braucht sowas wie Wahnvorstellungen, also irgendwelche Wahnideen und Halluzinationen als klassische Symptome für Schizophrenien. Und was sie jetzt gerade genannt hat, gehört zu den Halluzinationen. Das heißt also, die sind jetzt bei uns in unserem Kulturraum interessanterweise, Achtung, da müssen wir nachher vielleicht noch drüber sprechen, sind diese Halluzinationen typischerweise Stimmen, die man hört, also fast immer Stimmen, die man hört. Und häufig dann auch das erste Symptom, was der Schizophrene selbst bemerkt als Auffälligkeit. Vorher gibt es Auffälligkeiten, die seine Umwelt bemerken kann, aber er selbst bemerkt oder leidet eigentlich häufig darunter, dass er dann, sage ich mal, das Gefühl hat, dass jemand zu ihm spricht zum Beispiel oder dass seine eigenen Gedanken laut sind. Also er denkt etwas und hört das aber als Stimme, so als würde er zu sich selbst sprechen. Und man kann ja auch nicht so leicht aufhören zu denken, so wie man aufhören kann zu sprechen, sodass er das eigentlich nicht stoppen kann. Manche hören auch Stimmen von Leuten, die offensichtlich über sie reden oder miteinander Dialoge halten. Also meistens weiß man nicht genau, wer es ist. Also es ist selten so, dass man sagt, oh, ich höre da meine Mutter, die mit meinem Bruder redet, sondern typischerweise irgendwie weiblich-männlich kann man auch untereinander auseinanderhalten. Manchmal ist es deutlich, manchmal nicht deutlich. Aber es hört sich eben an wie eine Stimme, die im Raum ist. Ja, manchmal sind es dann Stimmen, die aggressiv sind und Befehle erteilen oder die was kommentieren und sagen, das hast du jetzt aber schlecht gemacht. Und jetzt stellen Sie sich vor, das sind die Sachen, die Sie und ich vielleicht manchmal denken. Ja, wenn man einen Kaffee verschüttet hat, dann denkt man leise, du Idiot. Manchmal sagt man sogar laut, wenn man glaubt, es hört keiner zu. Aber jetzt stellen Sie sich vor, Sie haben nichts gesagt und eine Stimme hat das zu Ihnen gesagt. Und dann drehen Sie sich um und es ist aber niemand im Raum. Und Sie hören das aber wirklich wie eine echte Stimme. Und das erzeugt dann so das nächste, zweite große Element dieser psychiatrischen schweren Erkrankungen, nämlich die Angst oder die Verunsicherung.
Klar,
ja, dann ist man natürlich plötzlich, weiß man nicht, was los ist. Und deshalb ist ein zweites Element eben, was häufig damit dazukommt, sind Angstvorstellungen, Verfolgungsängste, die dann entstehen, nicht nur wegen der Stimme, auch können auch anderen Zusammenhang haben. Und sogenannte Ich-Störungen, das finde ich ganz interessant, Ich-Störungen sagen die Psychiater dazu, wenn man das Gefühl hat, dass man nicht mehr Herr seiner selbst ist, also zum Beispiel fremdgesteuert wird oder das, was ich mache, anderen bekannt ist, also dass das sozusagen ausgebreitet ist, irgendwie alle wissen, was ich hier tue. Ja. Mhm. Und da ist es dann ganz häufig überlagert mit so moralischen Vorstellungen, mit Schuld, das darf ich nicht, das mache ich aber trotzdem, wieso sehen das jetzt alle? Und das steigert sich in relativ kurzer Zeit, meistens innerhalb von ein paar Tagen von so einem Vorstadium, was da entsteht, so eine Art Androhungsstadium vorher, steigert sich das rein in die Vollsymptomatik. Und und dann kommen natürlich dann so die sogenannten Wahnvorstellungen dazu, hängen zusammen damit, dass wir ja immer erklären wollen, was da so passiert. Und dann haben die Leute halt dann so einen Wahn, wie man sagt. Also Wahn heißt definitionsgemäß, das ist ganz interessant, ich habe das mal nachgelesen, was die aktuelle Definition ist, weil mein Wissen darüber jetzt nicht mehr ganz aktuell war. Objektiv falsche Überzeugung im Sinne eines Urteils über einen Sachverhalt. Wow, da kenne ich aber viele, die wahnsinnig sind, ja. Die objektiv falsche Überzeugungen haben. Aber damit das psychiatrisch dann sozusagen nicht gleich jeder irgendwie den anderen in die Schublade stecken kann, kommen vier Kriterien dazu. Und das eine ist, der muss eine absolute subjektive Gewissheit haben. Also der Wahnsinnige im Gegensatz zu dem normalen politisch Verklärten, der die falsche Partei wählen will oder jemanden, der Physik nicht verstanden hat und deshalb eine falsche Überzeugung hat, ist diese subjektive Gewissheit absolut notwendig, dass der sich absolut sicher ist. Der Wahnsinnige ist absolut sicher, dass die roten Autos ihn verfolgen und zwar schon seit Wochen und die werden fremdgesteuert und das ist irgendeine Macht. Man weiß nicht genau, ob es Bill Gates ist oder der liebe Gott oder der Teufel, aber das ist einfach so. Und da ist dann eine Unkorrigierbarkeit als zweites Kriterium dabei. Das heißt, man kann sagen, was man will, man kann Belege vorlegen, wie man will. Die sind davon nicht von was anderem zu überzeugen. Das dritte Kriterium ist die Objektive.
Ja.
Kennen Sie auch noch, genau. Jetzt, ja. Drum ja. Sage ich das so ausführlich, ja, weil das nämlich ganz interessant ist. Das dritte Kriterium ist relativ simpel, das ist die objektive Falschheit. Ah, Moment mal, relativ simpel habe ich gesagt, objektiv falsch. Was ist eigentlich objektiv falsch? Also es gab ja schon Leute, die haben Nobelpreis gekriegt für Sachen, die sie entdeckt haben, wo die Hälfte ihres Lebens alle anderen geglaubt haben, das sei objektiv falsch, und dann war es doch richtig. Mhm. Und Ähnliches, ja. Und wenn wir das jetzt haben, bei den drei Kriterien wäre eigentlich aus Sicht eines knallharten Naturwissenschaftlers, den Sie ja sozusagen im Gespräch haben, jeder religiös Gläubige wahnsinnig, ja, weil das ist ja objektiv falsch, dass die Maria, was weiß ich, jungfräulich ein Kind geboren hat, auch noch von Gott gezeugt. Und noch ein paar andere Sachen, die ja Dogmen sind in der katholischen Kirche zumindest, die man also glauben muss, wenn man da unterschreibt und mitmacht.
Ich sehe schon die E-Mails vor mir, die wir bekommen.
Ja, ist aber so. Also es ist so, das ist sie und die Glaubensbekenntnisse, die man in der Kirche spricht, die sind ja auch relativ eindeutig, will ich jetzt nicht weiter ausführen. Oder auch, was ist eigentlich mit den 70% der Abgeordneten des Deutschen Bundestages, die nach einer Umfrage an Homöopathie glauben? Mhm. Die können wir dann auch gleich mit den weißen Westen versehen und einsperren. Aha, und jetzt kommt's aber, das vierte Kriterium, das heißt kulturelle Unangemessenheit. Mhm. Damit meint man, dass in einer christlichen Welt es erlaubt ist, an Gott zu glauben, so wie das die Christen tun hierzulande. Damit meint man, dass eben bei uns es erlaubt ist, an Homöopathie zu glauben, obwohl die anderen drei Kriterien erfüllt sind, weil es halt irgendwie alle machen. Also so eine Art Mehrheitsmeinung, kulturelle Dominanz, die damit reinspielt. Und nur wenn es aus dieser Rolle rausfällt, ist es im psychiatrischen Sinne ein Wahn. Und weil wir heute über so ein bisschen auch sprechen wollen, die Probleme der Psychiatrie mit Menschen, die einen anderen kulturellen Hintergrund haben. Jetzt kann man sich vorstellen, das ist natürlich sau schwierig. Jetzt entscheiden Sie, die ersten drei Kriterien sind relativ leicht, aber also in Westafrika zum Beispiel habe ich mal so ein Marabu erlebt. Das ist so ein Heiler, das ist ein Arzt dort eigentlich. Die verdienen da richtig viel Geld damit, dass sie Leute heilen. Übrigens auch Touristen, die da aus der ganzen Welt kommen. Wenn Sie den im Einsatz sehen, dann sagen Sie, der spinnt gerade völlig. Also der kommt in so einen Trance-Zustand und inhaliert irgendwelche komischen Dämpfe, die er da vorher hat und spritzt mit Hühnerblut um sich. Also wenn er das in der Fußgängerzone in Leipzig machen würde, hätte er eine faire Chance, ins Irrenhaus zu kommen. Aber er ist halt Marabu in Westafrika und deshalb hat er diese mystischen Eingebungen und diese wahnhaften Vorstellungen, die gehören da zum Alltag. Oder auch die Idee, dass Verstorbene mit einem reden können oder auch anwesend sind beim Essen und so. Das ist in ganz vielen Kulturen normal. Und deshalb hat es dann sozusagen diese nicht mehr den Aspekt der kulturellen Unangemessenheit. Und da sehen Sie schon, was aus meiner Sicht wirklich das Hauptproblem ist bei der Diagnose von solchen Erkrankungen, dass Sie, gerade wenn Sie sie früh erkennen wollen, bevor einer jetzt richtig entweder gefährlich wird oder so spinnt, dass man ihn kaum noch einfangen kann, da ist es so, dann müssen Sie eine sensible Ader für das haben, was in dessen Kultur noch normal ist und in dessen Kultur sozusagen dazugehört oder nicht. Und das ist wahnsinnig schwierig, ja. Schon, also wenn ich so diese Bilder sehe aus Amerika von den Evangelisten, wenn die in so großen Turnhallen da anfangen zu singen und auszuflippen und glauben, sie sind gerade von Gott berührt worden, das sieht man ja im Fernsehen bei denen regelrecht, da denkt man auch, der eine oder andere ist psychisch auffällig. Aber nein, das ist eben kulturell angemessen. Und an der Stelle ist es schwierig, wenn es nicht diese krassen Halluzinationen sind, sondern diese Warnelemente sind oder auch so Ängste, welche Ängste sind noch normal, welche sind pathologisch. Das ist eine richtig schwierige Aufgabe für die Psychiater, das auseinanderzuhalten.
Ich denke auch gerade an so harmlose Beispiele wie Aberglaube, wenn der Fußballfan, und da sind wir ja wirklich auch bei den vier Punkten, die Sie angesprochen haben, nur dieses eine Trikot immer anzieht, weil dann das Team immer gewinnt, aber sind wir wieder auch bei so einer gesellschaftlichen Anerkennung. Aber das heißt ja noch nicht, dass jeder, der in diesem Zusammenhang alle vier Punkte bestätigt, dass der auch gewalttätig wird. Was muss da noch passieren?
Naja, gewalttätig, das ist ein ganz wichtiges Vorurteil und auch ein Grund, warum ich finde, dass man mal drüber reden muss. Es gab ja in der letzten Zeit immer wieder Attentate, zum Teil von Migranten verübt, aber manchmal gibt es auch irgendwelche Messerstechereien, die von Einheimischen verübt werden, sozusagen Strammdeutschen oder solchen, die schon seit Generationen hier wohnen. Da wird dann manchmal dazu gesagt, naja, es besteht der Verdacht auf eine psychiatrische Erkrankung. Glaube ich, in Aschaffenburg war das, glaube ich, das Thema, wo es um eine wahrscheinlich psychiatrische Diagnose ging. Dann gibt es aber andere Fälle, wie das jüngste Attentat in München oder auch in Villach, gerade in Österreich, wo angeblich, so sagen die Ermittler, keine Hinweise auf psychiatrische Erkrankungen vorhanden sind. Gibt es also beides, und die Frage ist halt sozusagen, Ist so eine psychiatrische Erkrankung, also hier konkret die Schizophrenie, ist es etwas, was Grund für die Gewalttaten sein kann? Und da muss man grundsätzlich Folgendes sagen. Wenn Schizophrene, das machen sie schon manchmal, aggressiv werden, ja, dann ist fast immer der Motor dieser Aggressivität eine Angst. Meistens natürlich total unbegründete Angst, aber das sind enorme Ängste, die, glaube ich, jeder von uns sich vorstellen kann, wenn man sich irgendwie in die Lage von so jemandem versetzt, der nicht mehr Herr seiner selbst ist und das Gefühl hat, andere steuern ihn oder die Steckdosen bestrahlen ihn oder er muss jeden Tag 2 Stunden auf dem Dach sitzen und die Antenne des Daches anfassen, um mit den Außerirdischen zu sprechen, um sie zu versöhnen, damit sie ihn nicht bestrafen und der Blitz nicht auf ihn niederfährt.
Das ist nichts Ausgedachtes, oder?
Das ist nichts Ausgedachtes, das ist eine Geschichte. Ich habe tatsächlich mal jemanden vom Dach runtergeholt in dem Vorort von München. Übrigens da auch ganz interessant, da war der Auslöser quasi. Das war sicher jemand, der von seiner Persönlichkeit schon sich langsam in diese Richtung entwickelt hat. Aber der Auslöser für diese beginnende Schizophrenie damals war, dass der von zu Hause ausgezogen ist. Im relativ hohen Alter, mit fast 30 Jahren, ist der von zu Hause ausgezogen, war zum ersten Mal alleine. Und solche Live-Events, das ist ganz interessant, die sind typische Auslöser. Live-Events oder auch Kritik von außen, wenn man plötzlich so einer Familie gegenübergestellt ist, die dauernd an einem rumnörgelt, wo die Psychologen jetzt oder Psychiater jetzt die Frage diskutieren, nörgelt die Familie, weil der schon angefangen hat zu spinnen oder fängt er an zu spinnen,
Chicken and Egg,
weil die Familie nörgelt. Ja. Aber es ist so dieser Psychodruck der Umgebung, das ist so einer der Auslöser oder eben diese Lebensereignisse, Auszug von zu Hause, Scheidung, übrigens auch Heirat, also positive wie negative. Und natürlich einer der klassischen Auslöser ist Migration. Ja, das ist ja selbstverständlich oder auch die Traumata, die man da unterwegs erleben kann. Und wenn man so ist, ja, dass man quasi dann am Schluss dann auf dem Dach sitzt und die Antenne nicht loslassen will, weil man Angst hat, dass man dafür bestraft wird, wenn man das macht, und sich einen Sonnenbrand einfängt dafür sogar, dann sind es enorme Ängste. Und aus dieser totalen Verunsicherung heraus greifen die dann auch mal an. Ja. Das ist aber eher aus der Situation spontan. Das ist typischerweise überhaupt nicht geplant. Ich kann auch gleich sagen, warum. Und deshalb muss man sagen, der normale Schizophrene ist eigentlich fast nie gefährlich. Auch wenn er seine Tabletten noch nicht nimmt. Wenn er die Tabletten nimmt, ist noch besser, dann ist eigentlich Schluss mit der möglichen Gefährdung. Aber das ist eine Ausnahme, dass einer mit einer Schizophrenie wirklich ein gefährlicher Täter wird. Dazu fehlt es ihm, vielleicht kann ich das gleich dann sagen an der Stelle, noch an was anderem. Es gibt nämlich, was ich gerade beschrieben habe, diese Sachen, die man auch im Film so ganz toll sieht, die ja auch der Schizophrenie den Namen gegeben haben, also die gespaltene Persönlichkeit. Daneben gibt es total langweilige Symptomatik, die Ärzte Minus-Symptomatik nennen oder Negativ-Symptomatik. Und das sind sozusagen nicht Sachen, die Patienten produzieren, sondern das ist der Teil, wo sie eben Sachen plötzlich nicht mehr können, die wir eigentlich alle können. Und das Wichtigste ganz vorne ran sind die formalen Denkstörungen. Also die haben nicht nur diese inhaltlichen Denkstörungen, dass sie eben, was weiß ich, glauben, sie wären Napoleon oder ähnliches, sondern die haben auch formale Denkstörungen, wie wir das nennen. Und das heißt, dass sie nicht mehr klar und straight Schlussfolgerungen ziehen können. Also sie haben so eine Zerfahrenheit, eine falsche Logik, die sagen dann, das ist ja, kann man ja beweisen, dass Bill Gates die Impfstoffe verseucht hat mit irgendwelchen Mikrochips, weil der hat sich in Berlin mit Angela Merkel getroffen. Und die Angela Merkel, die fördert ja Programme für Mikrochips. Deshalb muss das so sein. Also das würde man jetzt sagen, Moment mal, ganz logisch ist es nicht, aber aus Sicht des Schizophrenen ist diese Logik richtig und zwingend und das auch nicht davon abzubringen. Das nennt man dann Paralogik. Also die sind sozusagen ein bisschen daneben. Und es geht so weit, dass man dann bei sprachlichen Äußerungen, wenn es dann noch schlimmer wird, auch einen Paragrammatismus beobachtet. Das heißt, da fällt die Sprachfähigkeit so weit zurück, sowohl verbal als auch schriftlich, dass die dann gar nicht mehr schlüssige Sätze sagen können. Also der gleiche Zusammenhang hieße dann irgendwie, was weiß ich, Gates stottert, Weltfrieden kaputt, Merkel schuld oder so. Ja, also dass man dann gar nicht mehr weiß, was da gemeint ist. Da wird dann sozusagen das Denken so zurückgefahren, dass alles, was strukturiert ist, weg ist. Und weil sie eben keine Wörter mehr haben für das, was sie erleben, erfinden sie dann neue Wörter. Die haben dann ganz fantasiereiche, meist Zusammensetzungen aus irgendwelchen Wörtern, die es wirklich gibt, und sagen dann, was weiß ich, Hundestress als Wort für die Belastungen, die sie selber empfinden zum Beispiel, um das irgendwie in Worte zu fassen, und erfinden dann Neologismen, also neue Wörter und ganz viele andere Dinge auch. Die Gedanken reißen ab im Gespräch. Also wenn es richtig krass ist, merkt es jeder, dass da was mit dem nicht stimmt.
Ja, wollte gerade sagen, da ist auch das Umfeld gefragt, ne?
Ja, aber das sind eben diese Dinge, die nicht alle sind so auffällig und vor allem nicht am Anfang so auffällig. Und das wird eben dann interessant, wenn man nach der Früherkennung sozusagen fragt und sagt, wie kann man sowas früh erkennen? Und das ist dann schwierig. Also für die Laien, ich kenne schon einige, die sonst häufig Quatsch reden, ja, und manchmal wird es schlimmer, manchmal trifft man ihn dann wieder, dann geht es wieder.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt vorgehen. Also es klingt mir so, wenn ein Trauma die Schizophrenie auslösen kann. Und Trauma in dem Fall kann ja sowas Banales sein, wie ich ziehe von zu Hause aus. Das haben Milliarden Menschen weltweit geschafft, ohne schizophren zu werden. Arbeitet man da an der Forschung, was Resilienz angeht, gegenüber solche Modelle? Oder kann es da wirklich jeden treffen?
Es kann im Prinzip jeden treffen. Man weiß nur wirklich nicht, warum. Also das ist wirklich tragisch. Also als die Schizophrenie-Forschung angefangen hat, da gab es mal den Kreppelin in München, der also im Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt diese Begriffe erstmal geschaffen hat. Der hat das damals noch ein bisschen anders genannt, aber der überhaupt diese Kategorien geschaffen hat, der versucht hat zu unterscheiden zwischen jugendlichen Schizophrenien und Schizophrenien von Erwachsenen. Der war damals noch und seine Zeit war noch überzeugt, Ende des 19. Jahrhunderts, dass man klare organische Ursachen für jedes dieser Syndrome finden würde, also jeden dieser Symptomkomplexe finden würde. Das muss man sich so vorstellen. Damals gab es ja zum Beispiel die galoppierende Paralyse. Toller Ausdruck. Also ich liebe übrigens die Ausdrücke aus der Psychiatrie, die sind ganz super, bereichern auch das Leben und den Gedankenschärfe bei der Beurteilung der Mitmenschen. Aber es ist so galoppierende Paralyse, ja. Das ist das, was man heute als schwerste Syphilis im Endstadium quasi bezeichnen würde. Wir sagen Syphilis, weil wir wissen, das macht einen Krankheitserreger, hat das ausgelöst. Und den Zusammenhang mit der Syphilis, den hat man im Ende des 19. Jahrhunderts eben rausgekriegt. Nicht den Erreger selber, der ist erst ein bisschen später identifiziert worden, aber dass solche Leute, die vorher eine Syphilis hatten, später die galoppierende Paralyse kriegen. Und das war in der Psychiatrie ein Paukenschlag, weil man gesagt hat, wow, diese psychiatrischen Erkrankungen, die ja eigentlich sowas Magisches haben, die häufig auch stigmatisierend sind, wo man denkt, was weiß ich, warum da einer der Dorfdepp sein muss. Diese psychiatrischen Erkrankungen, die haben offensichtlich manchmal ganz simple, geradlinige Ursachen. Und dass Syphilis ansteckend ist, das ist eine der Erkrankungen, wo man das mit am frühesten mitbekommen hat. Die Geschlechtskrankheiten waren sozusagen da bahnbrechend, weil man da ja doch eher weiß, mit wem wer Kontakt hatte. So, und das heißt also, damals dachte Kreppelin wirklich, das wird bei der Schizophrenie auch so sein. Man muss es nur genauer differenzieren. Wahrscheinlich ist da ein Krankheitserreger irgendeiner Art im Einsatz. Und von dieser optimistischen Zeit damals, wo man also gehofft hat, dass man diese Dementia praecox, wie er das damals nannte, also die vorzeitige Demenz, weil die Schizophrenen eben durch diese Minussymptomatik nach und nach auch so eine Art Demenzsymptomatik bekommen. Er war noch der Meinung, dass man da eine Ursache finden wird. Und inzwischen, muss ich ganz ehrlich sagen, auch im Verhältnis zu dem Zustand, wie es war, als ich selber studiert habe und sogar mal Praktika in der Psychiatrie gemacht habe, man ist keinen Schritt weiter. Es ist fürchterlich. Also wir wissen nicht wirklich, woran es liegt. Der einzige Lichtblick, den man hat eigentlich, ist, dass man inzwischen ziemlich gute Therapien hat. Also Therapien hat, die funktionieren. Das ist so ein bisschen witzigerweise made in Germany gewesen. Und zwar ist es so, dass in Deutschland ja die Farbstoffe mal entwickelt wurden, so auch um die Jahrhundertwende damals. Und da BASF hat alle möglichen Farbstoffe hergestellt. Und da gab es eine Klasse von Farbstoffen, die man dann auch im biologischen Bereich verwendet hat. Und da hat man festgestellt, dass wenn man die Tieren gibt, dass die beruhigend wirken. Und dann hat man gedacht, oh, wie interessant, funktioniert bei Tieren beruhigend, müssen wir weiter untersuchen. Und dann hat in Frankreich die Firma Rhône-Poulenc, das ist inzwischen Sanofi, und gemeinsam im Institut Pasteur haben verschiedene Beruhigungsmittel getestet, die man für Narkosen eigentlich haben wollte. Und eines dieser Beruhigungsmittel hat sich dann herausgestellt, ist tatsächlich in der Lage, so schizophrene Symptome, Halluzinationen und so weiter zu dämpfen und zu verhindern. Das war das Chlorpromazin, hieß das damals. Und das Chlorpromazin, das war das erste Megafen, hieß das in Deutschland ursprünglich. Und dieses Chlorpromazin, das war das erste Antipsychotikum im engeren Sinne. Also Neuroleptika hat man die damals genannt. Und da hat man gemerkt, aha, man muss also jetzt nicht Elektroschocks machen, Eisbäder, Zwangsjacken und so weiter, sondern man kann den Leuten Pillen geben stattdessen. Das hat natürlich die ganze Psychiatrie revolutioniert, was früher in der gesamten Menschheitsgeschichte mit psychisch Kranken passiert ist, ist eine Horrorgeschichte eigentlich. Und da hat man dann aber rausgekriegt, wie diese Substanzen wirken. Da gibt es inzwischen eine ganz lange Palette, nicht nur das Chlorpromazin, sondern eine lange Liste von anderen Substanzen, die antipsychiatrisch oder antipsychotisch, Entschuldigung, wirken. Und da weiß man inzwischen, an welchen Rezeptor im Gehirn die andocken. Und das ist der einzige Hinweis, den man hat, dass möglicherweise mit diesen Rezeptoren im Gehirn, in bestimmten Regionen des Gehirns, irgendwie die Ursache der Schizophrenie was zu tun haben könnte.
Das eine ist die Medikamentierung als Behandlung. Aber was bringt denn Psychotherapie? Also ich meine, wenn ich mit jemandem rede, der wiederum in seinem Kopf mit ganz anderen redet, wo setzt man denn da an?
Also Sie können jemanden, der sozusagen, ich sage manchmal immer so, der spinnt gerade, das ist so tatsächlich das Slang unter Psychiatern, ist keine Unfreundlichkeit, sondern wenn einer technisch gesehen gerade eine produktive Psychose hat, also Symptome produziert, vor allem diese.
Das ist wirklich eine tolle Sprache, ich merke das. Ich
bin auch Fan. Dann, ist ganz toll. Mein Lieblingsausdruck übrigens ist enechetisch.
Okay.
Das kommt von klebrig, von Honig auf Griechisch. Und enechetisch heißt, wenn jemand von seinem Charakter her, hat aber nicht so direkt mit der Schizophrenie zu tun, wenn seiner vom Charakter her nicht loslassen kann, wenn er immer so hängen bleibt an Dingen und nicht zum nächsten kommt, okay, dann hat er einen enechetischen Charakter. Oder anankastisch, der Zwangscharakter und so, da gibt's, kann man sich lange, wir müssen einen eigenen Podcast drüber machen. Aber diese Kategorien sind toll, weil man so ähnlich, als wenn man Jura studiert und plötzlich anfängt, dass das die Diskussionen zwischen Menschen oder die Verhandlungen zwischen Menschen eigentlich sich zumindest im Zivilrecht strukturieren lassen. So ähnlich ist es in der Psychiatrie auch, dass plötzlich alles, was man tut, irgendeine Kategorie hat.
Ja, so eine eigene Sprache kenne ich sonst noch aus der Autowerkstatt, dass man daneben steht und die Worte hört, aber nicht so richtig begreifen kann, wo es hingeht. Aber zur Behandlung. Zur
Psychotherapie. Genau. Also es ist so, wenn einer gerade richtig laut spinnt, dann ist es so, dann sind sie hilflos als Psychotherapeut. Es soll sogar Ärzte gegeben haben, das wäre natürlich strafbar, die, um einen Patienten zur Therapiewilligkeit zu bringen, dem dann heimlich irgendwie von diesen Neuroleptika ein paar Tropfen in den Tee getan haben oder so. Gibt so ein paar Haldol zum Beispiel, so ein Klassiker, wenn sie das jemandem geben, dann hört der schlagartig auf zu spinnen. Übrigens, also diese produktiven Symptome gehen dann schlagartig weg. Was ganz witzig ist, wenn Sie oder ich Haldol nehmen, werden Sie wahrscheinlich gar nichts merken. Außer die Dosis ist so hoch, dass man müde davon wird. Aber im Prinzip merkt man als in Anführungszeichen Gesunder, der Übergang ist ja wahrscheinlich fließend, merkt man nichts. Und bei diesen Patienten ist es so, dass die innerhalb von kürzester Zeit auf die Frage, meinst du nicht, dass mit dir was nicht so stimmt und dass es vielleicht gut wäre, wenn du dich behandeln lassen würdest? Und wenn du mal richtig überlegst, ist doch so, dass das gestern eigentlich nicht so gut war, dass du deine Frau mit dem Nudelholz gehaut hast, das bist doch eigentlich gar nicht du. Und dann auch, dass du da in der Fußgängerzone dem Polizisten ins Gesicht gespuckt hast, das war doch eigentlich auch nicht so toll, ja. Hm. Und das, was er vor einer Stunde überhaupt nicht verstanden hätte, was man ihm da sagt oder warum das jetzt nicht so toll sein soll, das kann den dann überzeugen. Und dann, wenn sie diese Medikamente nehmen, dann gehen sie in die Klinik, und wenn sie in der Klinik sind, kriegen sie weiter Medikamente und sind dann freiwillig in Anführungszeichen dort, sonst gibt es Zwangseinweisungen, was auch nicht so schön für die Biografie und den Lebenslauf ist. Und wenn sie freiwillig in der Psychiatrie sind oder dann eben zwangsweise mit Medikamenten bedacht werden, dann schlägt die Stunde der Psychotherapie. Weil dann müssen sie natürlich, die können ja nicht oder sollen nicht lebenslänglich Medikamente nehmen. Meistens hört das auch in Phasen dann irgendwann wieder auf, kann wiederkommen, aber hört zumindest glücklicherweise wieder auf in der Regel. Und da müssen sie den Menschen was an die Hand geben. Zum einen, dass sie klarkommen mit diesem Erlebnis dieser brutalen Verwundbarkeit und Unvollkommenheit. Wir fühlen uns ja irgendwie immer als etwas Ganzes. Und diese Ich-Störungen sind natürlich ein Trauma an sich. Zum anderen müssen sie den Menschen was an die Hand geben, dass sie selber erkennen, wenn was Kleines nicht stimmt, so ein Vorbote. Es gibt eben diese Vorzeichen, die man an sich selber schon bemerken kann oder die zumindest die Umwelt bemerken kann. Und das ist ganz wichtig, dass da die Psychotherapie eben hilft, dass diese Leute eben dann, wenn sie merken, es stimmt was nicht, dann eben zu ihrem Psychotherapeuten gehen, den sie hoffentlich auch dann regelmäßig sehen und sagen, ich glaube, ich brauche wieder Medizin oder ich muss mal eine Woche wieder ins Krankenhaus. Irgendwie denke ich jetzt in letzter Zeit zu oft über diese komischen Dinge nach, die eigentlich Vorboten sind meiner schizophrenen Phasen. Und so gesehen hat die Psychotherapie da ihren Platz, aber erst typischerweise nach der medikamentösen Therapie, weil sie sonst völlig wirkungslos ist. Da können sie genauso gut irgendwie an den Hund hinreden.
Und da liegt auch schon der Knackpunkt, denn das sind jetzt die Wege, die man einschlägt, wenn man die Sprache des Landes spricht, wenn man krankenversichert ist, wenn man sozusagen im Gesundheitsnetz aufgefangen wird, aber für viele Geflüchtete gilt das ja nicht. Deshalb psychische Krankheit unter Migranten ist wahrscheinlich nicht häufiger, aber wahrscheinlich häufiger unbehandelt, oder?
Es ist auch häufiger.
Okay.
Also es ist tatsächlich so, dass je nach den Untersuchungen so mindestens 30%, also ein Drittel etwa, aber nach Zahlen zum Beispiel der Gesellschaft für Psychotherapie über 50% der Migranten eine psychische Diagnose haben. Über 50% sagen die. Nun gut, das sind auch die Leute, die damit Geld verdienen würden. Aber ich würde mal sagen, realistisch ist irgendwo zwischen 30% und 50% der Migranten haben eine Diagnose. Ist natürlich bei weitem nicht alles Schizophrenien, sondern es gibt ganz viele andere Dinge. Eben diese leichteren Störungen, die man früher Depressionen genannt hat. Heute würde man vielleicht sagen, es ist eine Anpassungsstörung. Gibt es eine ganz andere Terminologie, die es kompliziert macht, auf die ich jetzt nicht so eingehe. Interessant ist vielleicht noch, sind vielleicht diese Persönlichkeitsstörungen. Das ist ganz interessant. Also was man so zum Beispiel, wenn der sogenannte Borderliner, von dem man vielleicht schon mal gehört hat, das sind ja Leute, die so, kann man sagen, so ans Wasser gebaut sind und ganz schnell stimmungsmäßig umschwanken, also extrem labil sind, durch kleine Anlässe irgendwie aus der Haut fahren oder auch durch kleine Anlässe wahnsinnig depressiv werden oder ähnliches. Und so gibt es viele andere Persönlichkeitsstörungen, die so, früher hat man Psychopathen dazu gesagt, das ist natürlich ein Schimpfwort eher heutzutage, aber diese Persönlichkeitsstörungen sind so, dass sie damit auch assoziiert sein können, dass eine höhere Gewaltbereitschaft da ist oder dass man sozial plötzlich nicht so sehr mitkriegt, was der andere will, also dass man nicht so in der Lage ist, mitzufühlen, wie es dem anderen geht, oder dass man selber keine Freude empfindet. Also da gibt es auch einen Ausdruck für Anhedonie, heißt das, wenn man also nicht in der Lage ist, Freude oder Lust zu empfinden selber. Und. Da gibt es ganz breites Spektrum und es sind zum Teil Symptome, die ähnlich sind wie bei der Schizophrenie, die man natürlich auseinanderhalten muss. Und dieses ganze Paket ist bei Geflüchteten, muss man sagen, ganz klar höher. also häufiger als bei Leuten, die hier sonst wohnen. Der Durchschnitt an psychischen Erkrankungen in der Bundesrepublik, sagt man so, ist bei 20%, auch schon hoch genug. Jeder Fünfte hat irgendwie was. Das sind natürlich leichteste depressive Verstimmungen mitgezählt oder reaktive Neurosen aufgrund von irgendwelchen Trennungen. Der eine hat sich gerade von der Freundin getrennt oder Probleme in der Pubertät. All diese Dinge, die man eher so in den psychologischen Bereich einordnen würde, zählen damit rein bei den 20% und zählen natürlich auch rein bei den 50% etwa bei Geflüchteten. Welche Faktoren gibt es? Ja, ja, es ist ja ganz klar. Ich meine, was passiert denn da, wenn man Flüchtling ist? Übrigens ist es so, dass diese Störung, das ist vielleicht ganz interessant, diese Häufung auch von Schizophrenien, die sind auch deutlich gehäuft bei Flüchtlingen. Diese Häufungen, die findet man nicht bei Leuten, die freiwillig geflohen sind. Also gibt ja auch, was weiß ich, nehmen Sie irgendein Land, den Ursprungsland in Zentralafrika, und dann sagt man, es gibt hier bei den Geflüchteten aus dieser Region deutlich mehr psychiatrische Erkrankungen. Und zwar im Vergleich zu dem, was im Ursprungsland festgestellt wird. Da kann man natürlich sagen, gut, da ist vielleicht das medizinische System nicht so gut, die spinnen da alle. Aber nein, das ist es nicht, sondern es gibt ja auch Leute, die von dort hierher gefahren sind, freiwillig. Und wenn man das dann auch noch vergleicht, stellt man fest, dass bei den Geflüchteten eine deutlich höhere Zahl von psychiatrischen Erkrankungen ist. Und wenn man das ein bisschen runterdekliniert, dann sieht man auch, was da so ein bisschen des Pudels Kern ist. Und zwar natürlich jemand, der freiwillig hierher gekommen ist. Warum kommt der hierher? Das ist wahrscheinlich jemand, der eine hochwertige Ausbildung hat und der hier einen Arbeitsplatz gefunden hat oder ähnliches. Oder ein Diplomat, der hierher versetzt wird für eine Zeit lang für sein Land oder ähnliches. Das ist natürlich eine ganz andere Kategorie von Leuten als die, die sich zur Flucht entscheiden. Zur Flucht entscheiden sich tendenziell Menschen, die zu Hause schon mal ein Problem haben. Die gehören dann häufig zu ethnischen Minderheiten im eigenen Land, wurden dort verfolgt. Sind häufig wirtschaftlich instabil gewesen, haben vielleicht zu Hause auch nicht viel wirtschaftlich zu erwarten gehabt von ihrem Leben, sodass da schon mal eine Auswahl getroffen wird, dass man letztlich bildungsfernere Menschen hat, mal so grundsätzlich. Und die sind auch bei uns in Deutschland dann wieder häufiger von solchen Erkrankungen betroffen. Und das Zweite ist, dass sie natürlich die Flucht selber dann mit in die Waagschale werfen müssen. Da sind häufig massiv traumatisierende Ereignisse, nicht nur für Frauen dabei. Wenn Sie sich vorstellen, dass bei diesen Bootsflüchtlingen ein Teil regelmäßig im Mittelmeer ertrunken ist, die anderen sind ja Zeugen dieser Ereignisse. Und das möchte man sich nicht vorstellen, wie man sich dann fühlt, wenn man hinterher ankommt. Also wer da hinterher kein posttraumatisches Syndrom hat, der ist schon extrem resistent gegen alle, also resilient, wie man sagen würde, gegen solche Einflüsse. Und dann natürlich wahrscheinlich der wichtigste Faktor, die Abkopplung vom ethnischen und sozialen Hintergrund. Also die kommen ja auch in eine fremde Welt, so wie wir eigentlich einem Fremden ins Gesicht schauen und nicht verstehen, was der meint, wenn er uns ansieht. Übrigens gilt es leider auch für den Psychiater, der eine Diagnose stellen soll, dass der da überfordert ist. Aber so ist es aus deren Sicht ja auch so. Die sind dann in so einer Welt, an die sie sich erst anpassen müssen. Gibt es eigene Modelle, die relativ aufwendig sind, wie man das beschreibt, wie so eine Anpassung oder wie so die einzelnen Phasen, kann man sagen, der Migration ablaufen. Und da ist es eben so, nach dieser eigentlichen Fluchtphase, wo die Entscheidung zur Flucht mit dazugehört und dann die eigentliche Flucht, ist das Nächste, was eben eine Rolle spielt, die schrittweise, sage ich mal, Anpassung an die neue Gesellschaft, wo man entweder die alten Werte abgibt nach und nach, also quasi sich adaptiert. Man spricht dann tatsächlich von einer Adoleszenz, kulturellen Adoleszenz, die da stattfindet. Das heißt also so ähnlich wie ein, kann man sagen, wie sagt man, jemand in der Pubertät, ja, der plötzlich
erwachsen werden, so ein oder Reifungsprozess.
Ja, ja. Genau, es ist so, und da muss man eben dann so nach und nach sich überlegen, wie gehört man quasi in diese neue Welt rein, wie will man sich da anpassen. Und eine Zeit lang sind es ja, wenn Sie so wollen, kulturelle Obdachlose, die leben in so einer emotionalen Diaspora bei uns eigentlich. Und da gibt es einen ganz eigenen Bereich, das heißt transkulturelle Psychiatrie, die sich damit beschäftigt, die übrigens auch diese Studien dann macht, warum das Risiko für Erkrankungen hoch ist, übrigens auch bei der zweiten Generation, also auch bei den Nachkömmlingen der Geflüchteten ist es so, dass das Risiko für Schizophrenie noch deutlich erhöht ist, auch übrigens auch dann in der zweiten Generation für andere Erkrankungen, depressive Erkrankungen zum Beispiel. Interessantes Phänomen, wo es verschiedene Erklärungstheorien dafür gibt. Aber wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass die halt dann so einen höheren Druck haben, sich dann anzupassen, als die gerade noch rübergereist sind. Und dann ist halt, ja, wenn einer dann was hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der dann schnell und richtig behandelt wird, natürlich nicht sehr hoch, sodass diese Dinge sich dann weiterentwickeln und es relativ schwer ist, sowas frühzeitig wieder einzufangen. Da müssen Sie alles Mögliche machen, um das dann wirklich zu verstehen, was da genau passiert, welche Diskriminierungsgefühle haben die Menschen. Ich habe ja vorhin gesagt, so diese Ablehnung der Familie ist möglicherweise ein Auslöser für schizophrene Episoden. Das gilt natürlich auch für die Ablehnung von jemand, der eine dunkle Hautfarbe hat und als Migrant erkennbar ist und in Leipzig oder München in der Straßenbahn sitzt. Ja, das ist schon so, dass die das spüren, dass sie als Fremde zum Teil ungeliebt sind. Und wenn so jemand dann zum Beispiel Verfolgungsgedanken entwickelt, muss das noch nicht psychiatrisch relevant sein. Also wenn Sie aus einer Kultur kommen, wo man sowieso der Meinung ist, dass Menschen mit Menschen reden können, dass nicht anwesende Familienangehörige einem zuhören, wenn man spricht, so wie bei uns in unserer Kultur Menschen, wenn sie in der Kirche sind und beten, der Meinung sind, dass Gott ihnen zuhört. So glauben in manchen, gerade afrikanischen Kulturen, die Menschen, dass sie mit ihrem Clan verbunden sind, sozusagen spirituell, und dass die anderen das auch mitkriegen, dass es also dieses zwischenmenschliche, unmittelbaren Einfluss auf ihre innerpsychischen Vorgänge hat. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie kommen aus so einer Welt, ja, die auch was Magisches hat, so ein bisschen fast wie bei uns die Welt von Kindern oder von Träumen. Sigmund Freud hat das mit Träumen und kindlichen Erlebnissen immer verbunden. Und jetzt sitzen Sie mit so einer Vorstellung in der U-Bahn und denken, diese Leute können auf meine Gedanken Einfluss nehmen. Ihre negativen Gedanken, die ich irgendwie aufnehme, die manipulieren mich, die machen was aktiv mit mir und ich kann mich dagegen nicht wehren, dann entstehen dadurch Ängste und dann entstehen dann natürlich dann so Grenzsituationen. Und wenn sie die genetische Veranlagung haben oder diese biochemischen Probleme möglicherweise im Gehirn haben, da können wir noch ein bisschen drüber reden, was das genauer ist, welche Rezeptoren da betroffen sind. Aber das ist wirklich so, wenn sie die Veranlagung haben, das löst eben dann unter Umständen auch so einen Schub mal aus und dann fangen die an zu spinnen und haben dann schizophrene Phasen. Aber nochmal, das heißt nicht, dass sie gewalttätig werden, sondern meistens eher, dass sie sich selber schädigen oder dass sie Dinge machen, dass sie unkontrolliert handeln. Ja, die laufen dann eventuell vors Auto oder ähnliches, gar nicht mal in suizidaler Absicht, sondern weil sie das Auto gar nicht als Auto und als reale Gefahr wahrgenommen haben.
Was mich noch beschäftigt in diesem Zusammenhang ist, warum Attentäter nahezu nie weiblich sind. Das Einzige, was ich so im Allgemeinen gefunden habe, ist eine Einschätzung des Rechtspsychologen Dietmar Heubrock, der gemutmaßt hat, dass Frauen die Gewalt eher gegen sich richten als gegen andere. Haben Sie eine Idee für meine Theorie oder beziehungsweise für die Theorie des Rechtspsychologen Heubrock, warum das so ist, dass Frauen nie als Attentäter
Es ist ganz schön, das ist ein ganz schönes Beispiel. Also der Unterschied, ich habe es vorhin ja angedeutet, zwischen Psychiatern und Psychologen. Der Psychologe erklärt Psychologisches mit Psychologischem und der Psychiater sucht sozusagen eher nach was Biologischem als Ursache. Also Männer sind grundsätzlich gewaltbereiter. Punkt. Ja. Und zwar auch gegen andere Männer. Es ist auch so, dass es nicht so wäre, dass die Selbstmordquote zum Beispiel bei Frauen viel höher wäre als bei Männern, sodass ich mit dem Herrn Heubrock da vielleicht mal ein interessantes Gespräch führen würde zu der Frage, ob Männer tatsächlich ihre Gewalt nach außen richten und Frauen nach innen oder auf sich selbst. Das hieße ja dann, dass Frauen sich häufiger selbst schaden. Da bin ich gar nicht mal so sicher. Aber es ist, eins ist klar, es geht ja um Aggression. Es geht ja irgendwie, was wir uns alle fragen, also mich eingeschlossen, wirklich ganz ernsthaft, wenn man dann das liest, dass da einer mit dem Auto eine Frau mit dem Kinderwagen irgendwie über den Haufen fährt oder dass jemand in der Fußgängerzone oder im Zug ein Messer zückt und da wahllos Leute absticht. Also da sagt man eigentlich, so ganz normal im Kopf kann er nicht sein, zumindest in dem Moment. Also das ist ja schon mal der erste Reflex. Und was dahinter steckt, ist eine völlig unkontrollierte, massive Aggression. Und bei dem Geschlecht, was ein höheres Aggressionspotenzial hat, im Sinne von attackierender Aggression, also offensiver Aggression, das ist eindeutig der Mann. Die Frauen haben eher ein defensives Aggressionspotenzial, wenn es um die Brutpflege und Ähnliches geht. Und das ist biologisch, da gibt es 1000 Tests, das ist 1000 Mal gezeigt, dass in so Aggressionsskalen, wo man alle möglichen Tests machen kann, Männer aggressiver sind. Das hängt mit ihrer Biologie zusammen. Also es ist so, die Tatverdächtigen schwerer Körperverletzungen, nochmal so Beispiel, sind 85% Männer in Mitteleuropa. Ja. Oder bei den Gefängnisinsassen geht die Anteil der Männer, glaube ich, auf 95% oder Ähnliches im weiteren Sinn. Und insbesondere natürlich bei Gewalttaten. Und wenn es um Attentate geht, um Hooligans, um Amokläufer, das sind fast immer Männer. Und da muss man die Männer ein bisschen in Schutz nehmen.
Das sehe ich anders.
Dachte ich mir jetzt, ja. Also es ist tatsächlich, es gibt halt dieses biologische Phänomen, das ist ja bekannt, das männliche Sexualhormon, das Testosteron. Das macht sozusagen aus dem Mann einen Mann, und zwar nicht erst, wenn er erwachsen ist, sondern schon während der Embryonal- und Fötalentwicklung, also im Mutterleib. Da kommt dann, zündet dann irgendwann das Testosteron, also im Mutterleib sind wir ja bekanntlich am Anfang alle weiblich, und irgendwann bei der Hälfte der Menschen zündet irgendwann das Testosteron und dann fangen die ganzen männlichen Eigenschaften sich zu entwickeln. Und da gibt es neurologische Besonderheiten und die ganz praktischen, dass ein Mann halt irgendwie mehr Muskeln hat, stärker ist, eine tiefere Stimme hat und all diese Dinge. Das macht alles quasi ein einziger Schalter, nämlich das Testosteron. Was nicht bewiesen ist oder wo es keine klare Studienlage gibt, ist, dass Männer mit mehr Testosteron im Blut deshalb aggressiver werden. Also wenn Sie zum Beispiel gucken, wie häufig werden Gewalttaten von irgendjemandem vollbracht und gucken, dann waren es Leute, die mehr Testosteron, höheren Testosteronspiegel hatten als der Durchschnitt, dann findet man keinen Zusammenhang. Das ist schon mal wichtig, das Testosteron ist sozusagen nicht so unmittelbar schon.
Und interessant, dass es schon getestet wurde und also diese
Theorie. Ja, natürlich, das ist rauf und runter. Das ist rauf und runter getestet worden. Der Teil ist getestet worden, weil ja Männer, die mehr Testosteron haben, das stimmt wiederum, einen stärkeren Sexualtrieb haben. Also auch in dem Moment. Also wenn Sie jetzt im Alter irgendwie das Gefühl haben, ach nee, irgendwie habe ich nicht mehr so viel Spaß wie früher, Stichwort Anhedonie, ja, dann ist es so, wenn Sie dann Testosteron nehmen, könnte es sein, dass der Spaß wieder kommt. Ja, das ist bekannt und das ist auch so, dass und das ist jetzt das Interessante, wenn Sie jetzt nur zum Beispiel Gefängnisinsassen untersuchen und da unterscheiden, warum sind die verurteilt worden? Sind die verurteilt worden wegen Gewalttaten oder wegen anderer nicht Gewalttaten, was weiß ich, Wirtschaftskriminalität und so, dann finden Sie bei den Gewalttätern eindeutig einen höheren Testosteronspiegel. Das ist doch ganz interessant, oder?
Absolut, ja.
Das andere ist, ja, das heißt, es hat schon was miteinander zu tun. Und es ist auch so, dass es natürlich auch für Sexualstraftäter gilt. Mhm. Das ist ganz genauso. Und gehört ja auch im weiteren Sinn unter die Gewalttaten. Was macht das Testosteron? Neben diesen körperlichen Unterschieden, dass möglicherweise jemand, der stärker ist und mehr Muskeln hat, sich deshalb auch eher in eine Auseinandersetzung traut, ist es so, dass das Testosteron im Gehirn für die Aktivierung von, sage ich mal, einem Zentrum oder einem Bereich im Gehirn zuständig ist, was für Aggression, aber auch für einen besonders starken Antrieb zuständig ist. Das ist der sogenannte Mandelkern im limbischen System. Es gibt das limbische System, das steuert so die Schnittstelle zwischen unseren Gefühlen und unserer intellektuellen Denkleistung auf der einen Seite, den Gefühlen auf der anderen Seite und den rein körperlichen Funktionen. Dazwischen hängt das limbische System. Ganz interessante Vermittlerstelle sozusagen, ein ganz alter Teil des Gehirns, der auch bei Tieren, die überhaupt keine Intelligenz in dem Sinn haben oder wenig Intelligenz haben, vorhanden ist. Und dieses limbische System, ein Teil davon ist dieser Mandelkern oder sind die zwei Mandelkerne, die man im Gehirn hat. Und wenn die anfangen zu feuern wie wild oder überaktiviert sind, dann fährt man aus der Haut, um es mal so ganz simpel zu sagen. Ich entschuldige mich bei den Neurologen für die zu einfache Erklärung. So, und dieser Mandelkern, der wird zum Beispiel aktiviert, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden. Also wenn Sie Stress haben, weil Sie davonlaufen müssen oder weil Sie unbedingt die Straßenbahn noch erreichen wollen und die gerade losfährt und Sie laufen los, dann schaltet der Körper auf so eine Flucht- und Kampfsituation um durch Stresshormone und die aktivieren unter anderem diesen Mandelkern. Und der wird eben auch durch das Testosteron aktiviert. Und jetzt kommt ein interessanter Zusammenhang dann doch. Und das Testosteron aktiviert das indirekt über einen Neurotransmitter, über den wir schon mal gesprochen haben, also so ein Botenstoff, so ein Signalstoff im Gehirn, der heißt Dopamin. Über das Dopamin haben wir schon mal im Zusammenhang mit Suchtverhalten und Übergewicht gesprochen. Und dieses Dopamin in ganz bestimmten Strängen dieses limbischen Systems, das ist auch verantwortlich als Überaktivität des Dopamins für die Störungen, die wir bei Schizophrenen sehen. Das heißt also, wenn die Schizophrenen anfangen, wie verrückt irgendwas zu produzieren im Kopf, dann sind bestimmter Teil des Dopaminsystems ist dann überaktiviert. Und diese Substanzen, die man denen dann gibt, ich habe vorhin das Haldol als ein Klassiker mal genannt, diese Substanzen, diese Psychopharmaka, die sind typischerweise Hemmstoffe für den Dopaminrezeptor. Für einen von den zwei gibt es zwei Rezeptoren und der D2-Rezeptor ist der da speziell gehemmt wird. Das heißt also, da ist ein Zusammenhang da zwischen dieser, ich nenne es mal Impulskontrolle auf der einen Seite und der Störung, die bei der ein Teil der Störung bei der Schizophrenie. Und deshalb, das ist einer der Gründe, warum man vermutet, dass Schizophrenien bei Männern eben tatsächlich häufiger auftreten und insbesondere diese produktiven Schizophrenien bei Männern häufiger sind. Und so ist es so, dass der Mann, wenn Sie so wollen, ein labileres System hat, weil wenn die Impulskontrolle nicht funktioniert und man sozusagen unkontrollierte oder intellektuell nicht mehr kontrollierte Aggressionen hat, dann ist es ja letztlich so, dass man so ein Übergewicht von dieser, Freud hätte gesagt, Triebseite im Menschen im Gegensatz zur Kontrollseite vorhanden ist. Und das haben Männer stärker, sage ich mal. Mhm. Der Preis, den sie übrigens haben, ist ein Vorteil, das hat vielleicht auch mit der Hirnreifung zu tun, und zwar auch wieder durch das Testosteron ist es so, dass die linke Gehirnhälfte bei Männern etwas verzögert reift. Die linke Gehirnhälfte ist die eher so für die Dinge, die man in der Schule braucht, zuständig ist, um es mal ganz pauschal zu sagen. Das andere, die rechte Gehirnhälfte, ist eher so assoziativ, musisch begabt. Und diese verspätete Reifung der linken Gehirnhälfte, das merkt man auch bei Jungs in der Schule, dass die häufig nicht so weit sind wie die Mädchen von der Entwicklung. Das hängt auch mit dem Testosteron zusammen und diese fehlende Reife hat eben damit zu tun, dass auch die Triebkontrolle oder die Aggressionskontrolle unter Umständen nicht so gut funktioniert. Also die Verschaltung zwischen unserem einordnenden Bewusstsein, was übrigens vorne im Stirnlappen hinter den Augen lokalisiert ist, auf der einen Seite die Steuerung von oben und dann unten die Produktion der Bedürfnisse und unter anderem eben der aggressiven Tendenzen im Mandelkern. Dieses Zusammenspiel, das funktioniert schlechter und da hängt eben leider das Testosteron mit zusammen.
Das waren spannende Einblicke in die Psyche des Menschen und zuletzt insbesondere des Mannes. Vielen Dank dafür, Professor Kekulé. Wir sind damit am Ende dieser Ausgabe. In 2 Wochen gibt es die nächste Folge Kekules Gesundheitskompass mit André Seifert an meiner Stelle und wir, Professor Kekule. Und ich mache mal hier so einen hemdsärmlichen Trommelwirbel. Wir hören uns nicht, sondern sehen uns am 15. März beim Podcast-Festival Leipzig Lauscht. 13.30 Uhr sind wir dran für eine Stunde. Und wissen Sie, was am 16. März 2025 ist? Das ist der Tag danach, ja?
Nee, noch nicht, aber Sie sagen es bestimmt.
Da wird
gleich
unser Podcast hier mit Ihnen 5 Jahre alt. Und Anlass war ja damals nicht die Gesundheit allgemein, sondern dieses, wie hieß es nochmal, dieses Virus. Nein, es gab natürlich den Corona.
Das war das Wort mit C.
Ja, ganz genau. Und wir werden auch an diesem Nachmittag eine Art Corona-Auswertung machen. Rückblick, Resümee, Ausblick. Und freuen uns da auch auf Fragen vom Publikum vor Ort. Und wenn Sie aus unerfindlichen Gründen nicht nach Leipzig kommen können an dem besagten Samstag, dann können Sie uns natürlich auch gerne Ihre Frage schicken an gesundheitskompass@mdraktuell.de. Da stellen sich noch mehr Fragen, also nicht nur, welche Themen wir behandeln, sondern auch, was wir anziehen, Professor Kekulé.
Der Fasching ist vorbei, oder? Zu dem
Zeitpunkt, auf jeden Fall, ja. Mist. Wir müssen seriös werden.
Sonst könnte man sich ja verkleiden. Ja, das ist ja für Männer ein kleineres Problem. Ich weiß, dass Frauen Tage vor dem Spiegel verbringen können und sagen, Schatz, weiß nicht, was ich anziehen
soll. Und 10 Minuten vorher wirft man trotzdem nochmal alles um.
Ja, also das ist bei uns relativ einfach. Es ist nur die Frage, Krawatte oder nicht, aber nachdem ich schon mitbekommen habe, dass sich alle außer uns duzen in Leipzig, glaube ich, dass ich die Krawatte zu Hause lassen werde.
Ich glaube auch. Also wir sind gespannt. Wir verlinken auch nochmal das Podcast-Festival hier in den Shownotes und ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
Gerne, bis dann, Frau Böttcher. Ciao.
Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und die heutige Folge zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de. Sie können uns natürlich gern weiterempfehlen. An dieser Stelle noch ein Podcast-Tipp für Sie, und zwar der MDR-Podcast Tabubruch. Hier werden Geschichten von Menschen erzählt, die besonders sind. Sie leben mit einem Tabu, leben zum Beispiel als Transgender oder als Kuckuckskind. Host Juliane Neubauer trifft diese Menschen, erzählt ihre Geschichte vorurteilsfrei, empathisch und ohne Angst vor Tabus. Es geht dabei auch ums Überdenken eigener Vorurteile. Den Podcast Tabubruch gibt es werbefrei in der ARD Audiothek und den Link stellen wir natürlich auch noch hier in die Shownotes.
ARD MDR Aktuell Kekules Gesundheitskompass.